Ich darf alle recht herzlich begrüßen. Ich war jetzt im Urlaub auf der Langen Steinbacher Höhe und wir hatten jeden Morgen, kennen ja einige, ja, wir hatten jeden Morgen Bibelarbeit und das Thema hieß aus dem Leben des Jakob. Und ich dachte, ich teile euch einfach, also einige Gedanken, die wir da gehört haben, teile ich mit euch und will so eine Reihe jetzt starten aus dem Leben des Jakob. Mal sehen, wie viele Predigten es geben wird. Heute fangen wir an. Und zwar ist das 1. Mose 27. Keine Angst, ich lese das jetzt nicht alles vor. Dann sind wir um 12 Uhr noch nicht fertig. Ich werde es ein bisschen nacherzählen und einzelne Verse rausnehmen. Jakob hat ja ein sehr bewegtes Leben. Aber über dem Leben Jakobs kann man die Überschrift setzen: Gott ist treu. Und um zu sehen, wie das aussieht, beginnen wir mit dem 27. bzw. 25. Kapitel. Erstens Gottes Erwählung. Interessanterweise lesen wir im Kapitel 25, 1. Mose 25, dass die Geschichte Jakobs nicht mit seiner Geburt begann, sondern schon vor seiner Geburt. Kapitel 25, Vers 20. Betet der Vater Jakobs Isaak um Kinder, denn seine Frau Rebekka war kinderlos. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, und er bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Also die Geschichte eines Menschen beginnt vor der Geburt. Und deshalb bin ich entsetzt über viele Diskussionen, die wir heute haben um Abtreibung. Wir treiben jedes Jahr eine Großstadt ab. Und dann hat man Schlagzeilen, Geburtenrückgang, überall fehlen Leute. Aber das ist ein eigenes Thema. In der Bibel steht, dass unsere Geschichte nicht erst mit der Geburt beginnt und auch die Menschenwürde beginnt nicht mit der Geburt, sondern Gott hat schon vor der Geburt einen Plan mit uns, und ich bin sicher, dass alle abgetriebenen Kinder bei Gott nicht vergessen sind. Sie werden auch von Gott eigene Namen bekommen. Ich halte dir vor deine Verheißung. Also Isaak betet um Kinder. In 1. Mose 12 lesen wir, dass seinem Vater Abraham verheißen worden ist, dass er viele Nachkommen haben wird, wie Sand am Meer. Jetzt passt das nicht, Rebekka ist unfruchtbar, irgendwo müssen die Nachkommen ja herkommen. Er hält Gott die Verheißungen vor und der Herr erhört das Gebet und Rebekka wird schwanger. Rebekka wird nicht nur schwanger, sie bekommt Zwillinge. In Kapitel 25, Vers 22 heißt es, dass diese Zwillinge sich stießen im Mutterleib, die stritten sich also schon vor ihrer Geburt. Und da sprach Rebekka: Wenn mir so gehen soll, warum bin ich dann schwanger geworden? Also da war es auch wieder nichts. Zuerst erhört Gott das Gebet, dann ist es wieder nichts, so wie man das will. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Zu der damaligen Zeit musste man zu einem Propheten gehen. Es wird nicht genau gesagt, wo sie hingegangen ist. Aber es wird ein Prophet in der Nähe gewesen sein. Und sie fragt diesen Prophet und sie bekommt ein prophetisches Wort. Der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und der Ältere bei Zwillingen ist immer derjenige, der zuerst rauskommt. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das heißt, Gott erwählt, der Jüngere war Jakob, der Ältere Esau. Gott erwählt den Jakob, der später Israel genannt wird. In Römerbrief Kapitel 9, da lesen wir über die Erwählung, 9 Vers 13, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und gehasst heißt in dem Sinne zurückgesetzt, an zweite Stelle gesetzt. Vielleicht könnte man es übersetzen, Esau habe ich zurückgesetzt. Und das gründet in der Erwählung durch die Gnade des Berufenden, so schreibt es der Apostel Paulus hier. Also war der erste Esau, aber nicht Jakob, aber der erste nach der Erwählung war Jakob. Ist also gerade vertauscht. Und Esau hatte nicht mal Interesse an seiner Erstgeburt, obwohl er ja der Erstgeborene war. Die Erstgeburt ist eine juristische Sache. Die Erstgeburt heißt, man bekommt den doppelten Anteil am Besitz nach Abscheiden des Vaters und man übernimmt die Führung des Familienclans. Also das sind ganz entscheidende Dinge und der Erstgeburtssegen übermittelt quasi dies, wie man heute beim Notar geht und sich eine Urkunde bescheinigen und unterschreiben lässt. Ja, dem Esau war die Linsensuppe mehr wert als sein Erstgeburtsrecht. Er war ein wilder Mensch, wird er beschrieben, ein Jäger. Und er war offenbar gar nicht so wild darauf, die Nachfolge des Vaters in seinem Familienclan zu übernehmen. Ja, also, jetzt kommt man in ein Dilemma. Gott verheißt etwas und es geschieht nichts oder das Gegenteil. Esau war der Ältere, Jakob der Jüngere. Gott hat gesagt, Jakob soll das Erstgeburtsrecht bekommen. Ja, was macht man denn jetzt? Antwort, wir müssen Gott ein bisschen nachhelfen. Und das kommt, jetzt kommt die eigentliche Geschichte, Kapitel 27, die krummen Wege. Man hat ein prophetisches Wort Gottes, nicht Esau, sondern der Jüngere Jakob, der soll das Erstgeburtsrecht bekommen und den Erstgeburtssegen. Aber wie macht man sowas? Wie müssen wir uns das vorstellen, dass Gott sein Versprechen in die Wirklichkeit umsetzt? Und jetzt kommen krumme Wege. Im Kapitel 27, wie gesagt, ich lese es jetzt nicht vor, aber ihr könnt es zu Hause einmal nachlesen, läuft eigentlich fast alles schief. Isaak, ich bin überzeugt, heute sagt man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass Rebekka ihm das prophetische Wort über Jakob erzählt hat. Also der Isaak wusste das. Das Erstgeburtsrecht soll nach Gottes Wille der jüngere Jakob bekommen. Aber er handelt dagegen. Er bestellt seinen älteren Sohn Esau ein, um nachdem er etwas gejagt hat und die Mutter ihm das Essen zubereitet hat, dann diesen notariellen Akt vollzieht und ihm das Erstgeburtsrecht zuspricht. Warum? Wir lesen, Esau war Isaaks Lieblingssohn. Die Rebekka mochte den Jakob und der Vater Isaak den Esau. Rebekka kannte nicht höchstwahrscheinlich, sie kannte zu 100% Gottes Verheißung, nämlich Jakob soll das Erstgeburtsrecht bekommen. Und sie denkt jetzt, na wie macht man das? Also der Isaak, das ist der Familienchef, da kann man nichts dagegen sagen. Wenn der den Esau einbestellt, kann ich direkt nichts machen. Ich habe keine Befehlsgewalt. Also muss ich einen Trick, eine List anwenden. Und so versucht Rebekka, Gottes Zusage mit betrügerischen Mitteln umzusetzen. Sie und ihr Plan steht im Zentrum. In Vers 6 steht, da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinen Bruder, reden hören. Ich habe das mitgekriegt. Der Isaak möchte jetzt das Erstgeburtsrecht deinem Bruder Esau zusprechen. Folgender Plan, bringe mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, das ich esse, und segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. Das hat der Isaak gesagt. So höre nun, sagt jetzt Rebekka, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dir heiße. Geh zu der Herde, hole zwei Böcklein, ich koche deinem Vater ein Essen, du trägst es hinein und sagst, ich bin Esau. Ja, aber Moment mal, da gibt es doch eine Sache, der Esau hat ganz viele Haare. Der Name Esau heißt der Behaarte. Er hat einen Bart, die Arme, die Hände waren behaart und der Jakob hatte offenbar keinen besonderen Bartwuchs, war glatt. Kein Problem, dann machen wir eben Felle und die binde ich dir um, an den Hals und an die Hände und an die Arme und dann gehst du rein, du ziehst die Kleider deines Bruders an und dann glaubt dein Vater, das ist Esau. Der Isaak hatte nämlich eine körperliche Behinderung, weiß das jemand? Er war blind, ja, konnte nicht mehr gut sehen. Ja, und dann geht dieser Betrug seinen Weg und der Isaak wird dann auf den Leim geführt. Er sagt, ja, deine Stimme ist Jakobs Stimme, du sprichst wie Jakob, aber deine Kleider und deine Hände, dein Hals ist wie deines Bruders Esau. Und so spricht er ihm den Erstgeburtssegen zu. Das heißt so, mein Vater, Isaak antwortete, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast, komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte es mir. Jakob betrügt und lügt hier dreimal. Er sagt, ich bin Esau in Vers 19. Isaak fragt, wo hast du so schnell dein Wild her? Er lügt zum zweiten Mal in Vers 20. Der Herr, dein Gott, beschert es mir. Stimmt überhaupt gar nicht. Und dann in Vers 24, da fragt er Isaak nochmal, der traut dem ganzen Geschichte nicht, bist du wirklich Esau, mein Sohn? Er antwortete, ja, ich bin es. Und dann bekommt Rebekka die Erfüllung der Verheißung in Vers 28 und folgende, segnet Isaak seinen Sohn Jakob. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und vom Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht Israel übrigens, das sollen wir auch heute mal hören, verflucht sei, der dich verflucht. Verflucht sei, wer dich Israel verflucht. Aber gesegnet sei, wer dich segnet. Vielleicht sollten das auch unsere Politiker mal hören. Das heißt ja nicht, dass wir alles für gut heißen, aber das heißt nicht, dass wir Israel verfluchen oder sagen, es hat kein Existenzrecht. Ja, das sind diese alten Verheißungen, das ist der Segen, den Isaak seinem Sohn Jakob vermittelt. Der Schwindel fliegt natürlich auf, der Esau kommt bald zurück und es gibt ein riesiges Entsetzen. Als der Esau dann reinkommt und seinen Segen will und der Isaak sagt, ja, ich habe dich doch gerade gesegnet. Und dann sagt er, nein, und dass der Betrug kommt raus, da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr. Ein sehr starkes Wort, der ist völlig außer sich vor Entsetzen. Luther übersetzt es, er entsetzte sich über die Maßen sehr. Und als Esau das hörte, schrie er laut. Also es war ein Riesengeschrei und Entsetzen und dann fliegt die ganze Familie auseinander. Ja, dadurch, dass man mit betrügerischen Mitteln versuchte, Gottes Willen durchzusetzen. Statt Glauben und Vertrauen, was wahrscheinlich eine der schwersten Übungen ist für Christen und Juden gleichermaßen, Folgen und Trauen für kommt vor Siegen und Schauen. Nein, man möchte nicht trauen, nicht warten, nicht stille sein, sondern selbst die Sache in die Hand nehmen. Rebekka und Jakob wollten Gott nachhelfen und jetzt stehen sie vor einem Scherbenhaufen. Jetzt könnte man sagen, die Geschichte ist zu Ende, alles ist aus, Gott zieht sich enttäuscht zurück und sagt, dann macht halt euren Laden alleine. Nein, der Herr ist treu. Und jetzt kommt der dritte und letzte Punkt. Der Herr schreibt auf krummen Linien gerade. Interessanterweise kommt Gott in dem ganzen 27. Kapitel nur einmal vor und das in der Lüge. Und da sagt der Jakob sogar, der Herr, dein Gott, wenn man die Geschichte von Jakobs weiterliest, wird man sehen, dass es dann eine richtige Bekehrung gegeben hat. Hier zu dem Zeit offenbar noch nicht. Das ist dein Gott. Also Gott kommt nur in der Lüge vor, sonst kein einziges Mal. Und doch ist er mittendrin und führt seine Pläne ans Ziel. Die Erwählung Jakobs steht nun fest. Ich habe mich mal kundig gemacht. Der Ausleger, der uns das erklärt hat, der sagte, man kann, es war rechtlich möglich, einen unrechtmäßig ausgesprochenen Segen wieder rückgängig zu machen. Ich habe dazu keine Belege gefunden, vielleicht gibt es welche. Jedenfalls Tatsache ist, Isaak nimmt seinen Segen für Jakob nicht zurück. Denn, und damit gilt Jakob nicht nur als der Ältere, der die Nachfolge des Patriarchen antritt, sondern er gilt damit auch als Träger des Weltsegens. Aus Genesis 12, Abraham, Isaak, Jakob, der dann Israel genannt wird. Und aus diesem Volk soll Segen werden für die ganzen, alle Nationen dieser Welt. Aus diesem Volk soll Jesus hervorkommen, der Welterlöser. Gott kommt hier mit seiner Segenslinie ans Ziel. Und wie sieht es in der Welt aus? Das könnten wir sagen, das sind alte Geschichten, 4000 Jahre wahrscheinlich her. Heute ist die Welt, ist die Lüge und der Betrug weniger geworden? Ich glaube ganz bestimmt nicht. Betrug, Hass, Gewalt, Gleichgültigkeit, Unzucht, Verbrechen, übelster Sorte. Und die schlimmsten Verbrechen sind diejenigen, die von Staats wegen begangen werden. Wenn dich draußen jemand ausreibt, kannst du die Polizei rufen. Aber was machst du, wenn die Polizei die Verbrecherbande ist? Und es gibt Länder, da sind das die schlimmsten Verbrecher und du hast keine Möglichkeit, irgendwo Hilfe zu bekommen. Da fragt man sich, wo ist denn eigentlich Gott? Und so wie damals, so auch hier, Gott ist mittendrin und führt seine Pläne zum Ziel. Calvin sagte einmal, durch die menschlichen Wirrwarr und Chaos kommt Gott mit seinen Plänen ans Ziel. Also wie sieht es mit der Welt aus? Sieht sehr schlecht aus, aber der Herr ist mittendrin und damit müssen wir anfangen, nicht mit den Nachrichten, sondern mit der Weltregierung Gottes. Die 10 Gebote fangen an, ich bin der Herr, dein Gott, und nicht mit ich und du und wir. Man kann auch fragen, okay, mit der Welt, wie sieht es denn mit meinem und deinem Leben aus? Ich glaube, die meisten sind ja auch schon eher am Ende ihrer Reise angekommen. Da blickt man auch manchmal zurück und denkt, ach, wie viel ist auch schiefgegangen. Wie viel Glaubenslosigkeit, Schuld. Und ich glaube, das kann einem auch im Alter einmal eine richtige Anfechtung werden, dass einem die Versäumnisse des Lebens noch einmal ganz knallhart vor die Füße geschmissen werden. Und man hat keine Möglichkeit mehr, sie irgendwie noch zu reparieren. Dann gilt das, und vielleicht sitzt jemand hier, der gerade damit Probleme hat, der Herr kommt auch mit mir und mit dir zum Ziel. Paul Gerhardt schreibt, was er sich vorgenommen, also Gott, und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und wer es nochmal aus den Federn des Apostel Paulus hören will, Römer 11, Vers 29, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. So, und jetzt kommt noch ein Nachklapp. Vorsicht! Interessanterweise hat Paulus genau das mit anderen Worten geschrieben im Römerbrief, was ich euch hier gepredigt habe. Und wisst ihr, was der Paulus sich jetzt anhören musste und was man auch auf diese Predigt sagen könnte? Naja, wenn Gott mit seinen Plänen doch ans Ziel kommt, naja, dann können wir doch leben, wie wir wollen. Dann leben wir ein Leben in Saus und Braus und zum Schluss kommt der Herr doch an sein Ziel. Paulus schreibt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Gott kann auf krummen Linien, Gott sei Dank, gerade schreiben. Und Gott kommt auch, wenn wir krumme Wege gegangen sind, mit seinem Plan ans Ziel. Aber es steht geschrieben, du musst erfahren und inne werden, wie viel Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Jakob hat sich durch, auch die Rebekka übrigens, die ganze Familie hat sich durch diese krummen Wege, durch diese Betrügereien viel Leid zugezogen, das nicht hätte sein müssen. Jakob stand unter dem Todeshass Esaus. Esau schwört sich, ich warte noch, bis der Isaak gestorben ist. Aber wenn der tot ist, werde ich Jakob umbringen. Und in der damaligen Zeit, das heißt Blutrache, was da angekündigt wurde, das wurde auch in die Tat umgesetzt. Jakob muss fliehen, die Familie zerbricht und er lebt 20 Jahre in der Fremde. Jakob, übrigens auch interessant, muss den Betrug dann an seinem eigenen Leib erfahren. Er wird nämlich selbst Opfer von Betrug und er lebt beständig in Angst vor Esau. Wir werden ja noch die Kapitel besprechen, wo er wieder zurückkehrt und man merkt, welche Angst er hat. Sein Bruder Esau zieht ihm mit 400 bewaffneten Männern entgegen. Also diese trostreiche Tatsache, dass Gott auch auf krummen Wegen gerade schreibt, soll uns nicht dazu ermutigen, auf krumme Wege zu gehen, sondern es soll uns dazu ermutigen, umso mehr im Vertrauen auf Gottes Führung zu leben, die Bibel nennt das auch in der Heiligung zu leben, Zusagen, die Gott gegeben hat, abwarten, bis er Türen öffnet und Gott nicht vorgreifen mit unlauteren Mitteln. Und fest vertrauen, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Jetzt kann man fragen, wie hätte Gott denn das gemacht, dass Jakob den Erstgeburtssegen bekommen hat, ohne Betrügerei? Wir wissen es nicht. Aber es ist jetzt auch gelaufen. Aber wenn wir dem Herrn vertrauen, wird er Wege und Mittel finden. Und wenn es sein muss, auch Wege und Mittel schaffen, uns die Hilfe zukommen zu lassen, die wir brauchen. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und Gott segne uns alle. Amen. Amen.